Hallo, mein Name ist Michael Greder und ihr hört die aktuelle Ausgabe des Eule Podcasts. Heute geht es um den aktuellen Koalitionsvertrag und den bespreche ich zusammen mit Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo.
Schön, dass du da bist und Zeit hast. Du hast ja schon insgesamt einmal in den Links am Tag des Herrn was darüber geschrieben und einen Artikel speziell zur Migrationspolitik. Wir wollen die Punkte jetzt aber mal der Reihe nach durchgehen, weil ich finde es doch ganz interessant, dass sich manches gezeigt hat, was wir schon mal im Podcast besprochen haben, als wir über die Parteiprogramme geredet haben. Fangen wir doch einfach mal vorne an und reden über die Religionspolitik im engeren Sinne, also dort, wo Religion und Kirche ganz konkret zur Sprache kommt. Bei welchen Punkten ist denn das, Philipp?
Ja, gut, dass du auf die Wahlprogramme jetzt gerade nochmal zu sprechen gekommen bist. Das hatten wir ja vor der Bundestagswahl gemacht. Und jetzt ist das ja so, ein Koalitionsvertrag ist quasi das, was die beiden Parteien oder drei Parteien, die eine Bundesregierung bilden wollen, als gemeinsame Ziele ihrer Arbeit formulieren, verabreden für die Legislatur. Und das besteht ja logischerweise irgendwie aus Kompromissen dessen, was die Parteien vorher gefordert haben. Ja, und bei der Religionspolitik haben nun CDU, CSU und SPD schon im Wahlkampf nicht sonderlich viel gefordert und deshalb steht auch nicht besonders viel Religionspolitik im Koalitionsvertrag. Die Rolle der Kirchen für, sagen wir mal, die positive Gestaltung der Gesellschaft, das wird noch erwähnt, aber Religionspolitik im Sinne von Entscheidungen oder konkreten Vorhaben, das steht eigentlich ganz wenig drin.
Also können wir ja ein paar sehr konkrete Punkte, die in manchen Wahlprogrammen drin waren, recht schnell abhandeln. Was wir ja immer wieder hatten, war die Frage nach den Staatsleistungen.
Ja, stehen nicht drin.
Zum Beispiel.
Also es ist in Verfassungsauftrag nach wie vor, weil unsere Verfassung sich ja dahingehend noch nicht geändert hat. Wir haben darüber ja im Eule-Podcast schon häufig gesprochen und auch im Magazin natürlich immer wieder geschrieben, auch in den Links am Tag des Herrn, unserem wöchentlichen Newsletter. Mhm. Also die Länder sind sowieso dagegen, die Bundesregierung hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschrieben und die Erwartungshaltung ist allgemein, dass sich in dieser Legislatur bei diesem Thema gar nichts bewegt. Und ich hatte ja mal angedeutet, dass es vielleicht sogar ganz günstig wäre, wenn eben eine große Koalition regiert aus SPD und CDU, weil das ja auch die Parteien sind, die in den Ländern die Regierungen anführen und es vielleicht sogar eines christdemokratischen Kanzlers oder einer christdemokratischen Kanzlerin bedürfte bei dem Thema, was eben eine gewisse Kirchennähe evoziert, irgendwie voranzukommen.
Ja.
Es sind im Moment auch ganz viele andere Themen auf der Tagesordnung und weiter vorne auf der Tagesordnung. Es wird allgemein nicht erwartet, sowohl in Kirchenkreisen als auch bei den beiden Parteien, bei den drei Parteien, dass sich bei diesem Thema in der Legislatur was ändert.
Und was wir ja auch bei der Ampelkoalition noch hatten im Vertrag, auch angedeutet ist, dass man über das kirchliche Arbeitsrecht nachdenkt. Auch dazu findet sich in dem aktuellen Koalitionsvertrag überhaupt nichts. Also kirchliches Arbeitsrecht, geschweige denn eine Reform dessen, wird nirgendwo erwähnt.
Ja, nicht im Koalitionsvertrag. Da sieht man BeobachterInnen sind sich einig, dass sich da eher die CDU mit ihrer Linie durchgesetzt hat als die SPD, die ja auch noch immer den Gewerkschaftsflügel hat. Und die Gewerkschaften sind ja diejenigen, die vor allen Dingen sehr skeptisch sind gegenüber dem fehlenden Streikrecht und anderen Ausgestaltungen des Betriebsverfassungsgesetzes, die irgendwie ja auch im kirchlichen Arbeitsrecht sich widerspiegeln können. Ich habe das Gefühl, wir haben darüber schon mal gesprochen vor kurzer Zeit. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ich wiederhole mich. Ich glaube, darüber haben wir auch in der Ausgabe, als wir über die Wahlprogramme gesprochen haben, gesprochen, nicht? So, und das heißt aber nicht, dass das Thema nicht irgendwie doch wieder aktuell sein kann oder aktuell wird, nämlich dann, wenn einzelne KlägerInnen vor deutschen Gerichten oder auch vor dem Europäischen Gerichtshof klagen und einzelne Regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts sich als nicht haltbar herausstellen. Und dann wäre der Gesetzgeber natürlich schon irgendwie gefordert. Also Es ist so ein bisschen, es deutet sich beim kirchlichen Arbeitsrecht, das ist natürlich ein ganz kleines Thema im Vergleich zu den großen Themen, die uns auch jeden Tag im Moment beschäftigen. Aber es deutet sich da was an, worauf wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal zu sprechen kommen, nämlich so eine gewisse Verweigerung, sich mit Sachpolitik zu befassen.
Ja, wo man sich einer Sachpolitik aber tatsächlich nicht verweigert hat und wo wir auch auf eine Folge verweisen können, die wir schon gemacht haben, nämlich auf das letzte das Thema der Entwicklungshilfe. Da hat sich jetzt nämlich herausgestellt im Koalitionsvertrag, dass sich wohl, wie man hört, die SPD eher durchgesetzt hat und das Ministerium für Entwicklungshilfe bzw. für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie es korrekt heißt, nicht gestrichen wird, sondern das bleibt bestehen.
Genau. BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, heißt es komplett und ist auch auf der Ressortverteilungsliste so, dass es der SPD zufällt. Ich finde es ganz lustig, ne? Also die Union ist in den Wahlkampf gezogen und Friedrich Merz, der ja früher mal eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel wollte vor, keine Ahnung, einem Vierteljahrhundert. Ist ja unter anderem angetreten und hat gesagt, wir reduzieren die Zahl der Ministerien und wir reduzieren die Zahl der Beauftragten der Bundesregierung. Und beides ist jetzt erstmal, ne, das an der Realität zerschollen, dass sein Koalitionspartner die SPD das nicht wollte und dass einfach in einem Drei-Parteien-Bündnis einfach alle irgendwie auch zum Zug kommen wollen. Ich glaube, die SPD hat es hinbekommen, in den Verhandlungen aus ihrer Wahlniederlage noch 7 Ministerien herauszuquetschen. Das ist natürlich schon eigentlich ziemlich stark. Dann will ja die CSU auch immer zum Leidwesen Deutschlands bedacht werden. Es gibt ja eine lange Kette zum Beispiel von Verkehrsministern der CSU. Das hat ja alles super funktioniert in den letzten Jahrzehnten, also 1A. Ja. Aber gut, wir kommen vom Hunderte ins Tausende. Der Punkt ist, das Entwicklungshilfeministerium bleibt bestehen. Da hat sicherlich A, die SPD sich durchgesetzt, aber B, denke ich, auch sogar ein bisschen eben der Einspruch der Kirchen eine Rolle gespielt, dass einfach auch in der CDU die Leute gesagt haben, okay, also dann bleibt's halt. Man darf aber nicht vergessen, dass die Mittel für die Entwicklungshilfezusammenarbeit, die vom Bundeshaushalt zur Verfügung stehen, wahrscheinlich stark sinken werden. Also es gibt ja noch keinen Haushalt, aber da werden einfach Dinge mit hineingerechnet in das Konto Entwicklungshilfezusammenarbeit, wo man einfach sagt, das sind Ausgaben, die wir dafür machen, ja, und da sind einfach Dinge dabei, wo man sagt, naja, ist das wirklich Geld, was bei den Leuten in anderen Ländern ankommt, im Sinne einer Entwicklungshilfezusammenarbeit tatsächlich, Entwicklungszusammenarbeit, ja. Und es gibt einfach die Maßgabe, dass stärker nach den Interessen Deutschlands, nach den wirtschaftlichen und politischen Interessen Deutschlands auszurichten, was ja okay ist, denn Entwicklungshilfe ist immer Softpower. Und deshalb wäre es ja auch schlimm genug, wenn man das einfach bleiben ließe. Und man kann sicherlich auch einiges, also wir, als wir darüber im Podcast gesprochen haben und ich habe ja auch in der Eule drüber geschrieben, gab es auch Rückmeldungen auch aus kirchlichen Kreisen und von Leuten, die sich also sehr viel mit Entwicklungszusammenarbeit befassen und gesagt haben, es gibt schon auch noch Möglichkeiten, tatsächlich das besser zu machen. Ne? Also die Katastrophenhilfe zum Beispiel ist im Bundesministerium des Innern angesiedelt. Andere Sachen sind im Auswärtigen Amt angesiedelt, manche sind im BMZ angesiedelt. Also man kann einfach schon sagen, wie könnte man es besser organisieren, aber wir können auch ganz kurz festhalten, die Kirchen und die SPD haben sich darin durchgesetzt, dass das BMZ als eigenständiges Ministerium erhalten bleibt. Es wird wieder SPD besetzt, wahrscheinlich sogar wieder mit Svenja Schulze, mal sehen.
Was auch erhalten bleibt und nicht dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, wie eigentlich eben auch in der Wahl angekündigt, du hast es ja gerade schon gesagt, ist der Beauftragte der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Ich fand nur die Begründung im Koalitionsvertrag dafür recht interessant. Dort wird nämlich noch einmal betont, der Schutz religiöser und weltanschaulicher Minderheiten sowie insbesondere der Schutz der weltweit größten verfolgten Gruppe, der Christen, ist von besonderer Bedeutung. Und deshalb wird die Arbeit dieses Beauftragten fortgesetzt. Auch hier haben wir schon wieder ein Foreshadowing auf ein Thema, was wir vielleicht am Ende nochmal besprechen wollen. Ja, was da eigentlich nochmal drinsteckt in dieser Begründung, dass dieser Beauftragte bleibt, wo ja doch ein paar andere durchaus auch gestrichen werden.
Ja, also ich meine, die Idee war ja überhaupt an den Beauftragten zu streichen. Und jetzt ist das Lustige, ist ja, es haben ja unterschiedliche politische Stakeholder in Deutschland mit den unterschiedlichsten Beauftragten ihre Probleme. Ja, also auch der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein wird regelmäßig kritisiert aus unterschiedlichsten Gründen von unterschiedlichsten Leuten. Ja?
Ostbeauftragte auch, kennen wir auch.
Ja, der Ostbeauftragte Religion, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Religionsfreiheitsbeauftragte eigentlich niemals wirklich gemeint war bei dieser Kritik von CDU und CSU, sondern da waren natürlich Leute gemeint wie die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman.
Ja.
Das ist auch ein relativ neues Amt gewesen, das hat die Ampel auch erst eingerichtet. Genauso wie es einen Queerbeauftragten gab bei der Ampelregierung. Und das sind die beiden, die von CDU und CSU gemeint wurden, auf verzichtbar. Ich finde, das kann man dann auch einfach auch mal so sagen, ja? Statt zu sagen, wir wollen aus Rationalisierungsgründen und Spargründen einfach an den Beauftragten sparen. Nee, dann sagt mal genau, an welchen ihr eigentlich sparen wolltet. Und so ist es ja auch. Für den Religionsfreiheitsbeauftragten haben sich die Kirchen auch verwendet. Der hat auch eine gute Arbeit gemacht. Es gibt diese Bundesregierungsberichte, die auch auf andere Religionen abstellen, dass der Satz mit der größten verfolgten Gruppe der Christen hier mit reinkommt, ist trotzdem ein CDU-Ergebnis. Das ist eine schwierige Kiste, das haben wir an unterschiedlichen Stellen im Magazin und im Eule-Podcast schon gemacht, wirklich festzustellen, welche Gruppe die am meisten verfolgte ist.
Tatsächlich auch unser allererster Podcast, den wir jemals aufgenommen haben, war zum Open-Doors-Bericht.
Ja, also ich würde dem nach wie vor skeptisch gegenüberstehen, dass man einfach das so behauptet. Weil wenn wir uns zum Beispiel sowas angucken wie die Uiguren in China oder das ist eine große muslimische Minderheit, die da unterdrückt wird, oder auch eben solche religiös überspielten oder religiös begründeten Konflikte wie in Kenia, da sind halt Muslime und Christen beidermaßen betroffen und irgendwie darin verwickelt. Ich kann aber auch damit leben, dass die Christen damit stehen, also das kann man schon.
Ja, hier ist halt einfach die Frage, wertet man das Größte jetzt als quantitativ oder qualitativ? Kann man jetzt unterschiedlich sehen, also ja.
Nein, das steht natürlich auch als Marker da drinne und vielleicht kommen wir zum Schluss noch dazu, aber
genau.
Ich glaube, das waren im engeren Sinne eigentlich alle religionspolitischen Fragen, die tatsächlich irgendwie eine Rolle noch spielen, denn auf der katholischen Seite ist vielleicht noch ganz entscheidend, dass ja sowohl die katholische Kirche als auch das Zentralkomitee der Katholiken sich stark gegen eine Reform der Schwangerschaftsabbruchgesetzgebung ausgesprochen hatten in der letzten Legislatur, die ja von der Ampel da begonnen wurde, im Grunde genommen. Das ist jetzt alles mit der CDU, CSU auch vom Tisch. Das ist auch noch ein Thema, wo die Kirchen ganz häufig mit im Boot sind oder wo es quasi kirchenlobbyistischen Kontakt gibt. Ja. Aber was die Religion angeht, die Religionspolitik im engeren Sinne, war es das schon.
Philipp, du kannst jetzt ja nicht einfach sagen, das war's mit der Religionspolitik. Wie ist es denn mit den anderen Religionen?
Das stimmt. Zwei Sachen dazu. Erstens, die einzige andere Religion, die wirklich noch im Koalitionsvertrag vorkommt, ist das Judentum. Sind Jüdinnen und Juden in Deutschland. Da gibt es eine ganze Menge auch, sagen wir mal, Maßnahmen, die irgendwie damit so konvolutiert werden. Ja, also Kampf gegen Antisemitismus an vielen Stellen immer wieder wichtig im Koalitionsvertrag. Kampf gegen Antisemitismus und Unterstützung jüdischer Organisationen und Gemeinden, das steht wenigstens mit drinne. Im Kontrast dazu kommen die Muslime ganz schlecht bei weg. Wenn es um den Islam im Koalitionsvertrag geht, dann immer nur um Islamismus und Gefährdung durch Terrorismus. Und in den Links am Tag des Herrn, LATDH, unserem Newsletter vom Sonntag, habe ich ja schon daran erinnert, dass das wirklich schlimm ist, auch von der CDU und CSU. 2006, das ist also bald 20 Jahre her, da hat Wolfgang Schäuble, seligen Andenkens, damals als Bundesminister des Innern die erste Islamkonferenz einberufen. Und in Richtung Islam in Deutschland, in Richtung auch Reformen in den islamischen Organisationen in Deutschland ist in den letzten Jahren ganz wenig gelaufen. Und es scheint auch jetzt in der nächsten Legislatur, wird auch in der nächsten Legislatur dazu nichts passieren, dass jetzt jedenfalls direkt von der Bundesregierung ausgeht. Und was ich schon spannend finde, weil das nämlich zu dem zweiten Punkt kommt, den ich dazu sagen wollte, wir haben es eigentlich nicht mit dem Religionsverfassungsrecht, sondern mit einem Staatskirchenrecht zu tun in Deutschland. Das haben wir ja auch schon beschrieben im Januar in unserem Podcast.
Ja.
Und das gepaart mit dem Desinteresse am Islam in Deutschland, wird jetzt einfach dazu führen, dass wir 2029, also wenn die Legislatur zu Ende geht und wir an der Schwelle zum dritten Jahrzehnt des Jahrtausends stehen oder des Jahrhunderts, eigentlich religionspolitisch in Deutschland dort stehen, wo wir Anfang der 2000er Jahre standen. Und das ist schon echt krass und spiegelt die multireligiöse, multiweltanschauliche Gesellschaft in Deutschland eigentlich nicht wider. Es deutet sich an, dass das wirklich vier verschenkte Jahre jetzt wären für die Religionspolitik und die Interreligiosität in Deutschland.
Ja, und es zeugt auch schon vom Geist des gesamten Koalitionsvertrags, der doch eher zurückhaltend und wenig zukunftsgewandt auch in anderen Punkten daherkommt.
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
Wir haben noch einen weiteren Punkt, über den wir auch immer schon wieder gesprochen hatten, nämlich die Sache mit der Migration und Asylpolitik. Philipp, was steht denn dazu im Koalitionsvertrag? Weil da war es ja doch schon ein bisschen mehr. Du hast auch einen eigenen Artikel diesem Thema gewidmet.
Ja, also ich habe darüber einen Kommentar geschrieben, also einen persönlichen Meinungsbeitrag in der Eule. Natürlich deswegen, weil das ein zentrales Wahlkampfthema war. Gemessen daran, dass das so hochgeputscht wurde als polarisierendes Thema von der AfD, aber dann vor allen Dingen auch von der Union, sind es nur 5 von 144 Seiten. Im Koalitionsvertrag, die sind gepackt voll mit Absichtserklärungen und Wünschen, von denen man jetzt schon weiß, das wird rechtlich ganz schwer, das wird mit den Partnerstaaten in der EU ganz schwer oder unmöglich sein. Und manchmal hat man einfach auch das Gefühl, dass die CDU, CSU da auch noch nie wirklich versteht, manche Sachen einfach auch sachlich nie wirklich durchsteigt, ja. Und auf der anderen Seite, das, was konkret wird und was auch recht einfach durchführbar ist, weil das einfach mit Amtsanweisungen in den jeweiligen Ministerien zu tun hat oder auch mal mit einem Bundestagsbeschluss, das läuft auf Gängeleien von Flüchtlingen hinaus. Das sind so Verschlechterungen vor allen Dingen des Rechtsschutzes von Flüchtlingen im Asylverfahren.
Mach's mal ein bisschen konkreter.
Ich habe das im Artikel so gemacht, dass die CDU ja zur Veröffentlichung des Koalitionsvertrages selber Social-Media-Werbung macht. Und da haben die eine Kachel gemacht mit 8 Punkten, mit der die Union die sogenannte, SIG falsch, sagt man nicht so, illegale Migration beenden will. Und diese 8 Punkte bin ich quasi in meinem Kommentar durchgegangen. Und dann kommt einfach raus, dass davon ganz wenig übrig bleibt. Hauptsächlich eben das, was ich gerade gesagt habe, die Verschlechterung des Rechtsschutzes von MigrantInnen und bei allen anderen Maßnahmen, auf die man sich verabredet hat, also zum Beispiel Zurückweisung an den Grenzen geht europarechtlich nicht, da will man aber mit den Partnern in Europa reden, dass das doch möglich wird. Schnellere Zurückweisungen, das habe ich ausführlich beschrieben, die scheitern an Sachgründen und zu diesen Sachgründen zum Beispiel der mangelnde Mitwirkung der Erstaufnahme- oder Herkunftsländer, da steht gar nichts im Koalitionsvertrag, außer dass man die mit mehr Entwicklungszusammenarbeit und wirtschaftlichen Verträgen irgendwie offensichtlich überzeugen will, da stärker mitzumachen. Mhm, ja. Also das sind ganz, ganz viele Absichtserklärungen. Das zieht sich übrigens, wenn ich das richtig sehe, ohne Experte in diesen politischen Themen zu sein, aber wenn ich mir zum Beispiel die Zusammenfassung der Digitalpolitik anschaue, die hat netzpolitik.org besorgt. Die haben den Koalitionsvertrag nach der Digitalpolitik durchsucht. Und so machen das jetzt einige Spezialistinnen und Spezialistinnen mit ihren Themen. Das zieht sich so durch. Egal, ob das Ostdeutschland ist, ob das Migrationspolitik ist, ob das Digitalpolitik ist.
Es stimmt schon. Ich finde es auch in sehr vielen anderen Punkten durchaus vage und komisch und vor allem bei manchen Sachen, da weiß man ja schon von vornherein, ja, also das wird rechtlich alleine schon einfach schwierig. Und ich finde das eine, wenn man im Wahlkampf sowas verspricht, aber das andere, wenn man das tatsächlich reinschreibt. Ich meine, als ein Beispiel hattest du jetzt ja genommen mit Einschränkung des Rechtsschutzes von Asylsuchenden. Und da frage ich mich schon auch, also wir sind jetzt ja beide keine Rechtsexperten, aber kann man einfach so ein Gesetz machen und sagen, ja, die dürfen jetzt halt keinen Anwalt mehr nehmen oder so, ja? Oder dass man versucht einzuschränken, mit wem die Menschen, die herkommen, dann Kontakt haben dürfen und zwar im Sinne von Hilfe gesuchen, ja, um einfach Beratung zu erhalten in irgendeiner Form. Da sind ja auch die Kirchen recht engagiert. Ich bin mir einfach nicht sicher, wie rechtens das ist, sowas dann institutionell einzuschränken.
Ich auch nicht, bin ja auch kein Jurist. Also es gibt halt einfach immer wieder und gab es auch immer wieder in den letzten 30 Jahren Momente, wo das Bundesverfassungsgericht den Träumchen der Konservativen und im verschärften Sinne dann auch Rechtsradikalen ein Ende gesetzt haben. Also zum Beispiel will ja die CDU, CSU auch die Sozialleistung für geflüchtete Menschen in Deutschland so zusammenkürzen, dass die nicht so attraktiv sind, weil die beiden Parteien ja der Überzeugung sind, dass Leute nach Deutschland kämen, weil der Sozialstaat hier so prima ist und sie sich quasi in die, in Anführungszeichen, soziale Hängematte legen wollen. Also erstens wissen wir aus Migrationsuntersuchungen noch nöcher, dass dem nicht so ist, dass das erst recht keine Pull-Faktoren sind. Das ist auch so ein Mythenbegriff, der in der CDU, CSU immer noch benutzt wird. Aber dem hat das Bundesverfassungsgericht in der Sache, in der Sachpolitik einfach auch schon widersprochen, hat gesagt, nein, also wenn wir hier zum Beispiel beim Bürgergeld oder ALG II oder wie man das auch immer nennen möchte, ja, festgelegt haben, dass es ein gesellschaftliches Minimum dessen gibt, was man als Grundversorgung definiert, ja, dann kann in eine Leistung, die sich für Geflüchtete also die an Geflüchtete geht, dieses Niveau nie permanent unterstreiten.
Ja.
Eigentlich ist ja die ganze Bezahlkartenschose, die wir jetzt seit 2-3 Jahren wieder stark haben, eigentlich auf diesem Mist gewachsen, weil die CDU, CSU gesagt haben, na, wenn man dann schon nie an die Gesamtsumme des Geldes gehen kann, was Geflüchteten irgendwie zusteht in Deutschland, dann lass es uns doch wenigstens so machen, dass sie das nur als Karte benutzen dürfen und nicht bar.
Ja.
Ne, so als Extragängelung. Und das ist das, was ich meine. Also es ist. Und die Sachen, die rechtlich unproblematischer sind und von denen man sagt, okay, das kann man irgendwie jetzt auch relativ schnell machen. Ne? Friedrich Merz hat ja gesagt, am Tag 1 wird es jetzt hier beendet. Ja, na gut, dann, also das, was schnell geht, das läuft eigentlich auf eine Gängelung einfach nur von geflüchteten Menschen und von MigrantInnen raus. Denn es geht ja nicht bloß um die Menschen auf der Flucht, es geht auch um MigrantInnen, die wir ja in Deutschland die ganze Zeit dringend brauchen. Ja? Und da lobt sich jetzt die CDU, dass sie im Grunde genommen Reform der Ampel wieder zurückdrehen möchte. Da ist die SPD ein bisschen davor. Da geht es um das Chancenaufenthaltsrecht, um die schnelleren Einbürgerungen, um Fragen der Integration. Und da habe ich in dem Kapitel Migration und Integration, so heißt das, den Eindruck gewonnen, dass die Migrationslasten, wie das schon immer war bei der Union, auf den einzelnen Menschen zu liegen kommen und eigentlich gar nicht so richtig gefragt wird, was wir als Gesellschaft machen müssen, um wirklich in einer Migrationsgesellschaft zu werden, was auch rechtlich an Hürden abzubauen ist, damit es schneller geht mit der Integration in den Arbeitsmarkt, aber einfach auch mit der Integration ins Land. Ja,
ja.
Ja, da ist von Kitas die Rede. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz gut. Also man sieht dann schon, dass auch hart verhandelt wurde. Also es wird weiterhin Geld geben, auch für Integrationskurse. Das ist auch für kirchliche Träger ganz interessant. Ja,
ja, auch für Kitas, für Sprachkitas auch wieder.
Es ist nicht so, dass da überhaupt jetzt gar nichts Positives drin steht in diesem Kapitel, aber allgemein ist es einfach doch in der Koalitionsvertrag doch ein Dokument dessen, dass die CDU-CSU immer noch mit der Einwanderungsgesellschaft fremdelt und zum Beispiel auch aus der Staatsbürgerschaft irgendwie immer so einen Fetisch macht. Ja, also ich verstehe es nicht, wie man sagen kann, wenn du so viele Jahre in Deutschland lebst, arbeitest, Kinder bekommst, heiratest, ja, warum, dann bitte hier Staatsbürgerschaft und fertig aus.
Ja, du merkst halt an diesem einen Punkt, dass es Ideologie ist, weil man halt eben sogar hohe soziale, politische und auch tatsächlich wirtschaftliche Kosten in Kauf nimmt, um seine eigene Idee durchzusetzen. Also man will lieber, dass es allen ein Stück schlechter geht, als dass irgendetwas in die Tat umgesetzt wird. Ich finde, man merkt das ja schon auch eben an diesem Punkt, du hast es ja vorher so in Anführungszeichen gesetzt, illegale Migration, ja, was ja eben auch so ein Unwort ist mit dieser illegalen, angeblich illegalen Migration, weil auch das kann man jetzt zu dieser Ideologie hinführen, die von konservativ bis rechter Seite kommt, weil man sich ja doch immer, wenn man eher konservativ als jetzt ganz rechts ist, die lassen wir mal außen vor, auf die Fahnen schreibt, wie jetzt auch hier in dem Koalitionsvertrag, man sei ein weltoffenes Land. Und dann ist ja immer die Rede von dieser Fachkräftezuwanderung und so weiter und so fort. Aber das Problem ist doch auch einfach, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, ja, aber im Konkreten zeigt sich das durchaus schon auch so, ja. Irgendwie der indische Ingenieur oder IT-Spezialist oder der kongolesische Arzt oder so, ja, der schaut ja auch, wie denn die allgemeine Stimmung in dem Land ist. Und wenn ich einfach ganz allgemein schon von unten weg aufgrund meiner Ideologie eine solche Gängelung und Politik einführe, dann wird auch die sogenannte ausländische Fachkraft nicht kommen. Also das ist ja nicht irgendwie so ein Buffet. Und ich glaube, also in Bayern habe ich auch immer ganz stark den Eindruck, die Leute, die Konservativen sitzen hier so und denken sich so, überall auf der Welt sitzen die Leute und denken sich, ach, da ist so schön in Deutschland. Das ist so unfassbar schön. Ja. In Deutschland. Ja, zum Glück haben wir so Grenzen, weil sonst wären jetzt 8 Milliarden Menschen wären morgen in Deutschland, weil das ist ja ganz objektiv das schönste Land der Welt. Ja, und ist einfach nicht so. Also mal so Spoiler oder Geheimnis, ja, dass ich jetzt mal offenbare. Jeder findet, glaube ich, sein Land und seine Heimat erstmal grundsätzlich am schönsten oder verbindet damit zumindest emotional mal auch etwas. Und jemand geht nicht gerne aus seinem Heimatland weg. Also es gibt schon abenteuerlustige Menschen und sowas. Das will ich jetzt auch nicht ganz so global sagen, ja. Aber die allermeisten Menschen, würde ich behaupten, die würden sehr gerne in ihrem Heimatland bleiben, dort arbeiten, dort leben, dort eine Familie gründen. Ja, und es sind ja wirklich meistens schlimme Gründe, egal ob wir das hier jetzt Wirtschaftsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge oder was auch immer Flüchtlinge nennen, die Menschen dann auch eben in andere Länder treiben.
Ja, naja, da würde ich zwei Sachen dazu sagen wollen. Also das erste ist, gemessen daran, dass wir ja jetzt schon seit über 10 Jahren einen immer weiter eskalierenden Migrations- und Flüchtlings- und Ausländerdiskurs in Deutschland haben, ne? Seit Pegida.
Ja.
Ja?
Ja, spätestens.
Ja. Gemessen daran ist dieser Koalitionsvertrag erträglich. Ja, also anderswo, ne, USA, viel, viel schlimmer. Also, da, aber man merkt dem dann schon auch an, dass diese 10 Jahre jetzt nicht spurlos an Deutschland vorübergegangen sind. Ja, und mein Problem damit ist natürlich schon, dass wir uns damit einfach die Chancen kaputt machen. Was mich zum zweiten Punkt bringt. Du hast jetzt gerade quasi so ein bisschen hypothetisch gesprochen, aus welchen Ländern Leute herkommen könnten und welche nicht. Aber es sind ja viele Leute da. Was ist denn mit den Syrern und Syrerinnen, die schon seit vielen Jahren da sind? Ja? Die hier, ne, das wird ja immer gesagt, als Ärztin und Ärzte arbeiten. Oder von mir aus auch einen anderen Job haben oder auch nur eine Ausbildung begonnen haben. Oder als Mutter zu Hause sind und ihre Kinder erziehen. Ja? Also denen eine wirkliche dauerhafte, nicht nur Bleibeperspektive, Duldungsperspektive zu geben, sondern zu sagen, okay, passt auf, wir geben euch die Möglichkeit zu sagen, ihr könnt mit unserer Unterstützung nach Syrien zurückgehen, ne? Aber wenn das absehbar für euch nichts ist und die Kinder und gerne hier leben wollten, weil sie hier zur Schule gegangen sind, auf die Universität gegangen sind, was auch immer, Ausbildung machen, dann geben wir euch hier einfach die Möglichkeit, wirklich richtige Deutsche und Staatsbürger zu sein, ja, Punkt. Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern deutet sich das ähnlich an. Ja, also im Eule-Podcast im Dezember hat ja Regina Elsner schon gesagt, es gibt einfach Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, die haben nicht viel Anreize im Moment nach in die Ukraine zurückzugehen und werden wahrscheinlich längere Zeit hier leben. Also lasst uns das bitte ordentlich machen. Bei den Ukrainern ist es so, wer jetzt noch kommt, kriegt gar keine Leistung mehr nach dem ALG II, was mit der Massenzustromsrichtlinie eigentlich mal gemeint war, sondern nur noch nach dem Asylbewerbergesetz. Eigentlich ist es auch so ein Zeichen an die Ukrainerinnen, die schon da sind, ihr seid uns langsam lästig. Ja, so ungefähr. Zweites Zeichen, warum das nicht funktioniert, es wird permanent von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien gesprochen. Hier ist vor allen Dingen erstmal von Abschiebungen von Straftätern gedacht. Darum dreht sich das. Und dann um Leute, die also ihren Aufenthaltstitel nicht erhalten haben. Die meisten Menschen aus Afghanistan und vor allen Dingen aus Syrien, die in Deutschland sind, haben aber ordentliche Aufenthaltstitel. Ja, also die werden nie von morgen auf der Straße eingesammelt und weggebracht. Aber der ganze Diskurs dreht sich immer nur darum. Und was macht denn das mit den Menschen, die seit Jahren bei uns leben?
Ja, genau.
Wenn nur noch die Rede davon ist, nach Syrien und Afghanistan wieder abzuschieben. Als ob damit irgendwie ein Allheilmittel gemeint wäre. Ja, so, und das, dieses die ganze Zeit im Grunde genommen mit Minimalmaßnahmen, die bei Licht betrachtet in sich auflösen wie Luftblasen, ne? Damit Stimmung zu machen, das hat einfach die Union, das hat Friedrich Merz, haben das im Wahlkampf gemacht. Davon ist der Koalitionsvertrag voll, bei diesem und bei anderen Themen. Und jetzt geht's ans Regieren. Und ich habe, bei diesem Thema ist das eklatant, bei anderen ist das auch spürbar, beim Klima zum Beispiel oder auch bei der Digitalisierung, bei Infrastruktur. Ich habe einfach das Gefühl, in den letzten Jahren ist mit dieser Union echt grundlegend was passiert. Also, dass man Sachpolitik macht, dass man sich auskennen muss, dass man nie permanent nur irgendwas rumfordert, was eh nicht funktioniert, sondern sagt, hier wird regiert. Das scheint dieser Partei in den letzten Jahren total abgängig geworden sein. Also es sind Luftblasen über Luftblasen in dem Koalitionsvertrag und in der Kommunikation der CDU drinne und der CSU, dass man einfach sagt, wovon redet ihr? Das hat ja mit an der Sache orientierter tatsächlich Politik nichts zu tun, das ist nur Politikdarstellerei.
Ja, also ich fand es jetzt auch schon wieder recht spannend, wo ich mir Spahn bei Maischberger auch wieder angeguckt habe. Es ging immer wieder sofort zurück irgendwie zu Migration als die Mutter aller Probleme angeblich und immer so, sobald man mal eine Gliederungsebene tiefer in ein bestimmtes Thema einsteigen wollte, ist er sofort zu irgendeinem anderen Thema gesprungen. Ja. Hat dort wieder zwei Triggerwörter benutzt, dann ist es plötzlich Agenda, dann ist es plötzlich Woke Agenda, dann ist es plötzlich irgendein Fehler, den die Ampel irgendwann mal gemacht hat, dann wird wieder der Name Robert Habeck genannt und da kommt man irgendwie, glaube ich, als Journalismus auch nicht wirklich hinterher. Wobei ich finde, man hätte jetzt ja genug Zeit, das auch zu lernen. Ich glaube, da liegt schon irgendwie ein großes Problem, dass es auch in der Öffentlichkeit so ritualisiert ist und so zelebriert wird, dass man nur noch irgendwelche Stichwörter die ganze Zeit braucht und dann weiß man irgendwie wie bei 1, 2 oder 3, ne? So vor welches Tor man sich stellen muss, dann zu welchem Lager man gehört und da kann sich dann ein eigenes Vokabular so irgendwie etablieren und der Rest ist dann irgendwie auch egal, also was ganz konkret inhaltlich dann auch dahinter steht.
Ja, es geht halt, das geht halt ganz häufig, das ist ja auch eine deutsche Tradition, immer um Feindbilder und überhaupt in so ein Denken in Freund-Feind-Schemata. Also wer gewinnt jetzt? Und dass man einfach mal Politik macht, damit alle gewinnen. Das ist ja, ne, also das ist, am Ende ist dieses Trump-Mindset dessen, es muss immer einen Verlierer und einen Gewinner geben. Ja? Mhm. Jetzt würden Leute, die sich mit der deutschen Geistesgeschichte auskennen, natürlich mit Carl Schmitt kommen. Kann man gerne machen, aber ich glaube, das ist eher vielleicht tatsächlich so der mediale Trumpismus in der letzten Dekade, der uns einfach unsere Hirne verseucht und tatsächlich auch die Leute, die einfach sagen, nee, das wollen wir lieber nicht so. An der Stelle ist es halt, ist der Koalitionsvertrag tatsächlich ein Zeitdokument, weil er ja nominell von drei Parteien gemacht wurde, aus unterschiedlichen politischen Lagern. Und deshalb ist das Ding so unaussagekräftig am Ende. Und lang, also 144 Seiten. Ich meine, es gab sicherlich auch Koalitionsverträge, die länger sind. Aber dieser Koalitionsvertrag hätte auch sehr viel kürzer sein können, wenn man alles weggelassen hätte, was so schwammiges Zeug ist. Bla, 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 ne, ist.
Also sag, wie es ist. Also ich kann wirklich unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, einfach mal, also ihr müsst euch das echt nicht ganz durchlesen, mal 10 Seiten zu lesen, 5 Seiten zu lesen, die ersten. Ihr werdet merken, das geht die kompletten Seiten einfach so durch. Es ist unfassbar viele Füller drin. Dann immer wieder solche Anmerkungen, wie wir es jetzt ganz am Anfang hatten mit dem Beispiel für den Religionsbeauftragten, ne, dass da immer noch mal irgendwie auch so Einschübe drin sind, dass irgendwie die richtige Partei merkt, vor welches Tor sie sich jetzt stellen muss, 1, 2 oder 3.
Ich finde, es liest sich viel mehr wie ein Regierungsprogramm, also wie ein Wahlprogramm. So liest sich das.
Ja.
Meinungssachen, die am Anfang stehen, wir meinen dies oder jenes und daraus werden dann irgendwie ein paar Maßnahmen abgeleitet. Und dieses wir meinen, wir sind für was, dieses Deklamatorische, das ist dieser Politikstil, den ich meine. Es geht ums richtige Meinen, ums richtige oder das vermeintlich Richtige auch auszusenden, ne, wie du das jetzt gerade gesagt hast, damit man den anderen Leuten Signale gibt. Und von solchen Signalen ist der Koalitionsvertrag tatsächlich voll. Politik besteht ja aus mehr als aus dem Aufsagen von Schlagwörtern und Buzzwords. Und ich habe wirklich massive Zweifel, dass die CDU, CSU regierungsfähig sind. Weil was wir in den letzten Wochen erlebt haben, auch schon am Ende des Wahlkampfs, ne, das kündet einfach von zunehmender Realitätsverweigerung in ganz vielen Sachfragen bis hin zum Parlamentarismus selbst, dass einfach CDU-Politikerinnen und Politiker sich am Ende ja irgendwie also auch gar nicht begriffen haben, warum Leute zum Beispiel gegen sie auf die Straße gegangen sind.
Ja.
Also wirklich nicht begriffen, also nicht, dass sie einfach was dagegen haben. Natürlich hat man was dagegen, wenn jemand Kritik an einem äußert und dann auch noch auf die Straße geht und demonstriert. Ja, man muss das nicht toll finden. Aber sie haben, glaube ich, gar nicht verstanden, manche von ihnen, warum das kritikwürdig ist. Und ein langjähriger Beobachter der Politik in Deutschland, journalistischer Beobachter, hat mir vor wenigen Wochen mal gesagt, wir haben uns darüber unterhalten und gesagt, wie ist das mit der Union, wie geht es weiter? Und der hat einen ganz anderen Einblick auch nochmal in, weil der sich erinnert an Sachen von vor 20, 30 Jahren, da war ich ja noch viel zu jung. Und der sagt, ja, das liegt einfach auch am Personal. Also das, was früher gute Christdemokratinnen und Christdemokraten waren, verwurzelt in der katholischen Kirche, verwurzelt in der evangelischen Kirche, verwurzelt in Verbänden etc., ja, das sind heute nicht mehr die Amtsträger und die Mandatsträger der CDU, CSU. Sondern da sind halt Kulturkämpferinnen und Kulturkämpfer im erheblichen Ausmaß schon. Wir sind noch lange nicht so weit wie bei der Republikanischen Partei in den USA, aber es ist sowas spürbar wie eine Tea-Partisierung der CDU-CSU, ohne dass das schrecklich religiös wäre. Für mich mutet sich die Union inzwischen an wie die Republikanische Partei 2012.
Ich denke auch, es wird kommen, wenn nach März in 4 Jahren vielleicht der Generationenwechsel nochmal kommt und nicht mehr nochmal so eine Membran der Generation darlegt zwischen der Fraktion, die du gerade genannt hast und jetzt halt irgendwelchen Spahns und Amthors und so, also weil die ja wirklich einfach, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit einer Realitätsverweigerung und auch, ich finde, mit einer Dreistigkeit in Talkshows sitzen, sich da auch nie so richtig zur Verantwortung ziehen lassen, weil irgendwie alles an ihn abgleitet oder sofort zurückgeschossen wird. Und wir müssen ja nur mal sehen, was allein jetzt nur die zwei, die ich genannt habe, aber auch andere, was die in den letzten 5, 6 Jahren alles für Skandale produziert haben. Also das finde ich unglaublich,
Aber das hat ja zum Beispiel die CSU auch nie davon abgehalten, dann wieder zu regieren. Also das ist
unfassbar. War schon immer so. Also das ist eine historische Konstante in gewisser Weise. Ja, also muss man sagen, also ich will damit nicht sagen, das war früher alles besser.
Nee, aber Verantwortung für deutsche Infrastruktur würde bedeuten, nie CSU im Bund zu haben. Also, okay.
Wir kommen jetzt, wir verlassen jetzt zu sehr die Religionspolitik.
Wir kommen von Hunderten ins Tausende. Ich wollte aber vielleicht, weil es mir gerade noch so eingefallen ist, weil du gesagt hast, die ziehen sich dann immer so raus in den Talkshows. Ne? Ich meine, viele Leute gucken die Talkshows auch nicht mehr. Das ist halt Politik als Debattierclub. Es wird sich viel verändern in den nächsten 4 Jahren, hast du schon gesagt, Michael. Wird eine spannende Zeit werden. Nur eins ist sicher, die Staatsleistungen wird es noch geben 2029.
In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Vielen Dank, Philipp. Ich möchte zum Schluss noch sagen, wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast euren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt diese Episode in den Social-Media-Plattformen, damit noch viel mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Und unterstütze doch die Arbeit der Eule mit einem Eule-Abo. Bereits ab 3 € im Monat bist du dabei. Vielleicht möchtest du auch dein bisheriges Pledge um ein paar Euro mal erhöhen. Alle Infos dazu findest du auf eulemagazin.de/abo. Und damit tschüss an alle da draußen und tschüss Philipp.
Tschüss.
Hallo, zu einem kurzen Update für den Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein.
Und ich bin Carlotta Israel. Wir sind auf dem Kirchentag.
Wir laden dich herzlich ein zur Aufnahme eines Eule-Podcasts Q&A live auf dem Kirchentag in Hannover. Der Kirchentag findet vom 30. April bis zum 4. Mai statt und wir nehmen auf am Donnerstag, den 1. Mai 2025, auf der Podcastbühne des Kirchentages in Halle 6, dem Messegelände, um 12.30 Uhr. Ihr findet unsere Veranstaltung ganz einfach im Programm des Kirchentages und auch in der Kirchentags-App mit der Kennung JU71. Und als Thema haben wir uns den intersektionalen Protest in Kirche und Theologie gewählt.
Wir freuen uns auf dich zum Eule-Podcast Q&A Live auf dem Kirchentag. Und wir freuen uns über deine Fragen.
Genau, denn wie wir es bei unserem Format Q&A, Question and Response, Frage und Entgegnung halten, wollen wir unsere Zeit auf der Podcastbühne des Kirchentages gerne interaktiv gestalten mit den Fragen von TeilnehmerInnen vor Ort und aus unserer Community.
Bis zum 1. Mai in Hannover. Wäre schön, dich dort zu treffen.
Bis dahin, wir freuen uns auf eure Fragen. Tschüss.
Tschüssi.